True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Und da sind wir schon wieder mit einer neuen Folge von True Athletes True Talk. Bei mir ist heute eine Weltmeisterin, eine zweimalige Europameisterin und die Sportlerin des Jahres 2015. Herzlich willkommen, Christina Schwanitz.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, danke. Ich freue mich auch.
Ja, wir haben heute auch ein ganz spannendes Thema, auf das ich mich schon sehr gefreut habe, denn hinter dir liegt natürlich eine unfassbar erfolgreiche Karriere. Ich hätte dich eigentlich überhaupt nicht vorstellen brauchen. Ich glaube, mit dem Namen Christina Schwanitz kann jeder, der im Ansatz nur mit der Leichtathletik zu tun hat, etwas anfangen. Ich habe mal durchgezählt im Vorfeld unseres Gesprächs. 11 internationale Medaillen habe ich gezählt. Korrigiere mich, ob das richtig ist, ob mir nicht eine durchgerutscht ist. Eigentlich war ja dein Plan, dass du dich nach den vergangenen Olympischen Spielen so etwas in den sportlichen Ruhestand verabschieden wolltest, aber dann kam Tokio. Erzähl mal selber, wie geht es dir heute selber, wenn du auf diese Olympischen Spiele zurückblickst?
Ja, eigentlich, ja, wenn man lieben Gott zum Lachen bringen möchte, soll man Pläne machen. Genauso war es bei mir eben auch. Eigentlich war der Fahrplan 2020, Olympische Spiele hinarbeiten, da einen ordentlichen Wettkampf machen und dann zu sagen, okay Leute, es war schön, war eine spannende Zeit und jetzt geht's aber weiter. Dann kam Corona, dann kam der erste Bandscheibenvorfall, dann kam ja 3 Monate Hoffen und Bangen, dass mein Arm sich wieder bewegt, meine Hand wieder eine Zahnbürste festhalten kann oder eine Tasse heben. Also für mich in dem Fall war es positiv, dass Corona so zugeschlagen hat, dass sie gesagt haben, okay, die Spiele werden einfach verschoben, gesundheitsbedingt, einfach zum Schutz für alle, vor allen verschiebt man das. Das kam mir in dem Jahr zugute, manch anderem Sportler ja auch. Dann kam der nächste Bandscheibenvorfall und dann habe ich gesagt, und jetzt erst recht. Also wenn ich was will, dann mache ich so lange, bis ich es habe. Habe im März bei der Hallen-WM 2021 meinen zweiten Bandscheibenvorfall gehabt und bin im August zu den Olympischen Spielen gefahren. Das war für mich schon eine mega krasse Leistung, Toll. Weil ich da auch so starke Ausfallerscheinungen hatte. Ich konnte meine Hand nicht mehr spüren, ich konnte nichts mehr festhalten, ich konnte meine Kinder nicht mehr hochheben oder irgendwie das Lenkrad halten oder so Alltagssachen, die dann einfach auch nerven. Habe, wie gesagt, am 6. März den Bandscheibenvorfall mir eingesammelt und habe im Mai schon wieder gestoßen. War noch zögerlich und vorsichtig, aber das ging dann schon langsam los, wo alle gesagt haben, oh du, lass mal lieber gut sein. Ja, und wie das dann so ist mit dem Leistungssportler, ne? Der hört ja dann nicht auf, weil er vernünftig ist, sondern sagt, ich muss nachholen, ich muss aufholen, das Defizit, was mir durch die Verletzung passiert ist, muss ich wieder rausholen. Und das hat mir dann in Tokio im wahrsten Sinne des Wortes wieder das Genick gebrochen, dass ich dann so überpaced habe, dass dann in Tokio eben nichts mehr ging. Und das war sehr ärgerlich. Und Olympische Spiele waren noch nie mein Pflaster, leider Gottes. Das ist der einzige Wettkampf, ich weiß nicht warum, der meint mit mir nicht gut oder meinte es mit mir nicht gut. Und dann habe ich gesagt, so kannst du nicht aufhören. Das geht so nicht. So möchtest du nicht von der Sportweltbühne gehen.
Wie war das so konkret, als du so gemerkt hast, nee, das war es doch noch nicht? War das, als du in Tokio aus dem Ring gekommen bist oder hast du das im Vorfeld irgendwie schon so innerlich gespürt? Nimm uns da mal mit.
Ja, eigentlich war es so, wir waren ja vorher noch beim Tumorwerfetag, da hatte ich eine 78 knapp gestoßen, wo ich so dachte, Mensch, bist auf einem guten Weg, noch ein bisschen Anspannung, ein bisschen Regeneration, die Reise dahin und so weiter, hast ja noch ein bisschen Zeit und dann legst du noch, was weiß ich, so ein bisschen auf 19 Meter drauf, damit bist du ganz gut im Ranking, das ist okay und war da so euphorisiert und motiviert, also ich war da guter Dinge, mein Trainer genauso. Also wir waren der festen Überzeugung, dass das der richtige Weg ist und waren auch beide, glaube ich, sehr stolz auf uns, dass wir diesen Weg wieder uns rangetraut haben und weitergegangen sind. Viele andere hätten wahrscheinlich gesagt, du lass mal gut. Genauso wie damals in der Schwangerschaft mit dem Krummeln, da war mein Trainer auch so, um Gottes Willen, du bist schwanger, mach mal langsam. Wo ich gesagt habe, nee, ich möchte mir und der Welt beweisen, dass man auch schwanger deutscher Meister werden kann oder schwanger eine Medaille holen kann oder eben mit Kindern dann auch Medaillen holen kann. Und das war eben, ich meine, ich möchte jetzt nicht eine Schwangerschaft mit einem Bandscheibenvorfall oder einer anderen Verletzung gleichsetzen, aber und so sind wir nach Tokio gefahren und so war auch die Überzeugung. Und während, also das Ankommen im Olympischen Dorf, ich habe noch nie so, also es waren ja meine 4. Spiele, ich habe selten so ein schönes, wie soll ich denn sagen, harmonisches Dorf gesehen. Also mein erstes war 2008 in Peking, war ich das erste Mal bei den Olympischen Spielen mit dabei. Da ist man ja sowieso mega aufgeregt und kriegt nur die Hälfte mit. Und da sind so Bilder von mir noch im Kopf, weil es fürchterlich angefangen hat zu schütten und die Sportler mit Müllsäcken über den Kopf von einem Haus zum nächsten gerannt sind, weil es so doll geregnet hat, dass es der Regenschirm noch nicht mehr ausgehalten hat. Also so Bilder habe ich von Peking im Kopf. In London habe ich Bilder im Kopf, dass ich im Stadion stehe und mir so denke, Mensch, ist das warm? Ja. Wieso ist es denn hier so warm? Und drehe mich rum und habe dann festgestellt, 5 Meter hinter mir war die Flamme aufgebaut, die ich aber vorher nicht wahrgenommen habe, weil man einfach so mega beeindruckt war. In Rio habe ich dann 1,5 Tage vor meinem Wettkampf das Leben genommen. Also das war auch ziemlich bescheiden so vom Wettkampf her. Und dafür muss ich sagen, war der 6. Platz dann eigentlich ganz schön toll. Dafür, was da zwischenmenschlich einfach passiert ist. Und jetzt Tokio eben, wie gesagt, das war so dieser Genuss. Also wirklich zu sagen, boah, jetzt hast du es wirklich geschafft. Du bist wieder bei den Olympischen Spielen dabei. Du darfst einer von wenigen aus der Welt sein, die sich das angucken dürfen, die das erreicht haben, selbst mit keinen Farben 18 mehr, habe das für mich aufgesogen und genossen. Das war total cool. Und jeden Tag wuchs natürlich auch die Anspannung. Ist ja ganz normal und ganz logisch. Also so der erste Tag war wirklich noch so, ich gucke mir mal an, wie das Dorf ist. Am 2. Tag wurden dann schon langsam die Scheuklappen aufgesetzt. Und du sagst, so viel kriegst du dann eigentlich schon gar nicht mehr mit. Ne? Und je mehr das dann auf den Wettkampf zuging, umso, ja, tunnelblickmäßiger wird man da einfach. Und dann war der Wettkampf vorbei und dann dachte ich so, und das soll es jetzt gewesen sein. Und im ersten Moment so, ah komm, ich hau den Scheiß jetzt hin, jetzt ist gut, soll nicht sein. Ja, und habe lange mit mir gekämpft. Also ich habe wirklich sehr lange mit mir gekämpft, weil ich einfach so mega unzufrieden war. Die viele Arbeit, die mein Trainer, die Physios, die Ärzte, ich selber natürlich, ganz viele im Umfeld, meine Familie, alle haben Rücksicht genommen, Kompromisse sind immer eingegangen. Wir haben viel trainiert, wir waren viel in Trainingslagern und haben wirklich so viel daran gearbeitet. Und dann sind wir in Urlaub gefahren, da hat man tatsächlich dann mal Zeit, mal runterzukommen und mal so zu überlegen, sag mal, was willst du denn eigentlich noch? Ist es das, was du möchtest? Macht dir das immer noch so sehr Spaß, dass du immer noch 100% oder lassen wir es jetzt 80% oder 85% deines Lebens der Inhalt sein soll, dich für den Leistungssport hinzugeben und alles dafür zu tun, erfolgreich zu sein? Ich meine, wenn man erfolgreich ist, hat man natürlich den angenehmen Nebeneffekt, dass man in den Leuten Munde ist, in den Leuten Köpfe ist, dass man angesprochen wird. Oh, ich habe dich im Fernsehen gesehen oder sag mal, ich kenne doch dein Gesicht irgendwoher. Ich sage, ja, bestimmt aus der Zeitung oder aus dem Fernsehen. Nee, warte mal, woher kenne ich dich denn? Ich sage, doch, bestimmt aus. Also ich meine, das sind natürlich auch solche Situationen, die einem so widerfahren. Total, aber will man das denn wirklich, ne? Und im Urlaub hatten wir tatsächlich dann mal darüber zu sprechen. Und ich sage, so kann und möchte ich das nicht sein lassen. Also so, ich möchte auch als Vorbild vorangehen, dass wenn man hinfällt, darf man hinfallen. Man muss aber wieder aufstehen, Knie putzen, Krone aufsetzen oder gerade rücken und dann weitergehen und nicht unten liegen bleiben. Und genau das war dann für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so nicht, anders muss es sein.
Hat sich das unterm Strich so angefühlt wie ein Rücktritt vom Rücktritt, weil du vorher in Gedanken ja schon irgendwie einen anderen Weg geplant hattest? Oder wie schwer war das dann mental und körperlich, dich selber halt zu überzeugen, nochmal so jetzt all in zu gehen und eine Saison halt noch dran zu hängen?
Also ich liebe meinen Sport und ich liebe ihn noch immer, selbst nach so vielen Jahren. Kugelstoßen ist mit eines der schönsten Sportarten für mich, die es gibt. Ich nehme die Kugel in die Hand und das Ding fühlt sich einfach gut an und es fliegt und der Kraftsport dazu und man lernt dadurch so gut seinen Körper immer wieder neu kennen. Wenn ich meinen Sport nicht lieben würde, hätte ich ihn auch nicht so lange ausgeführt und hätte auch vielleicht nicht nur mit dem Quäntchen Glück, sondern eben auch mit dem Quäntchen Talent und Fleiß und Übung auch die ein oder andere Medaille mitgeholt. Also das kann man kann nicht gut sein oder sehr gut sein, wenn man, was man macht, nicht liebt. Ja. Das funktioniert nicht. Und ich liebe meinen Sport noch immer und alles ist endlich. Das ist nun mal einfach so. Und man muss halt den richtigen Zeitpunkt erwischen, zu sagen, okay, jetzt ist gut, weil jetzt muss ich einfach die Bühne anderen frei machen und mir meinen eigenen Weg weiter suchen in einer ganz anderen Richtung, auch wenn das aufregend, spannend und anstrengend sein wird. Aber deswegen habe ich jetzt kein schlechtes Gewissen jemandem gegenüber, da ich maximal in der Familie das kommuniziert habe.
Was glaubst du, wer musste unterm Strich mehr überzeugt werden, du oder dein Umfeld? Denn du bist natürlich auch keine Insel, sondern erfolgreicher Leistungssport ist ja auch immer eine Frage von Teamwork.
Ja, überzeugt ist vielleicht das falsche Wort. Also wenn es rein nach dem Gesundheitszustand geht oder wenn ich rein danach gehe, ich meine, wir wissen alle, Leistungssport, da schont man jetzt nicht deinen Körper unbedingt, eher weniger. Und dass ich mit meinen jetzt 36 Jahren natürlich nicht mehr gesundheitlich so dastehe wie jemand, der seit 20 Jahren, was weiß ich, eine körperlich leichtere Tätigkeit vollbringt. Ich möchte jetzt nicht in irgendeine Sparte gehen, sondern so grundsätzlich, wir machen halt Leistungssport. Ja. Ne? Das muss jedem bewusst sein, das ist jedem bewusst, der Sport macht und da kann eben auch mal was kaputt gehen. Eher als wenn ich, ich weiß nicht, Postbote bin oder Schornstein, haben auch ihre Gefahrenquellen, der Postbote kann überfahren werden, der Schornsteinfeger fällt vom Dach. Das tut auch verdammt weh, wenn das denn passiert. Ne? Aber bei uns ist die Wahrscheinlichkeit eben höher, sich weh zu tun. Und Überzeugungsarbeit, naja, mein Arzt hat nach dem toten Bandscheibenvorfall auch gesagt, du Christina, lass mal lieber die Kugel jetzt im Schrank. Gesundheitlich wäre das sicherlich von Vorteil, wenn du jetzt damit aufhörst. Da habe ich mir aber schon in den Kopf gesetzt, jetzt erst recht nicht. Da war das schon zu spät.
Also von daher, so kennt man dich.
Ja, und Überzeugung. Ja, ja, genau. Also das ist eben auch so viele, oder die mich kennen, die wissen ganz genau, aufgeben gehört nicht so zu meinen Stärken. Und es gibt immer eine Möglichkeit. Also wer will, findet Möglichkeiten. Wer nicht will, findet Gründe. Und genau so ist es auch.
Weil du es jetzt gerade auch so schön beschrieben hast, du kennst ja einfach auch diese Herausforderungen, die der Leistungssport mit sich bringt. Nennen wir es mal einfach vielleicht auch ein Tief, also körperlich und auch mental. Das ist ja einfach Teil einer Karriere, egal auf welchem Niveau. Welche Methoden hast du so im Rückblick, sage ich jetzt mal, für dich gefunden, die dir persönlich gut getan haben, um dich da wieder rauszuholen? Jetzt gar nicht nur in Bezug jetzt auf die Entscheidung, mache ich jetzt weiter oder nicht, sondern vielleicht auch so über die Gesamtheit deiner Karriere gesehen.
Ja, grundsätzlich, was mich grundsätzlich motiviert hat, war immer, wenn jemand gesagt hat, das geht nicht oder das schaffst du eh nicht. Die Voraussetzungen sind nicht gegeben. Oder irgend sowas. Wo ich so dachte, warum nicht? Nur weil du das sagst, heißt das noch lange nicht, dass das so ist. Und das war so immer so, oder wenn mir irgendjemand bewusst wirklich schwere Steine in den Weg gelegt hat. Also so, was weiß der Geier, dass man mich versucht hat, aus gesellschaftlichen Kreisen rauszuschieben. Zum Beispiel, dass es dann halt so, die Kugelstoßerin, die wollen wir jetzt hier mit dabei haben oder die Schwanitz, die soll jetzt nicht mit dabei sein. Wo ich dachte, okay, wenn ich aus charakteristischen Gründen nicht dabei sein darf oder soll, dann eben über Leistung. Und genau das habe ich dann so gemacht. Also als das eben auch so ging, 2013 ging das ja los mit einem Vize-Weltmeistertitel, überraschend in Moskau. Mhm. Dann 15 Weltmeister, 14 Europameister, da hat mir damals die Konkurrentin gesagt, und dich kriege ich, dich mache ich im nächsten Wettkampf platt. Und was war, ich bin 16 wieder Europameister geworden und sie wurde des Dopings überführt. Also das sind natürlich dann so Genugtuungen, wo ich so dachte, sitzt du mal, du Stoff, du Bescheid, vor allem wirst auch noch dabei erwischt und ich bin trotzdem besser als du. Das war schon cool.
Das glaube ich.
Ja, das sind halt so Sachen, wo ich meine, Leistung ist natürlich auch die Motivation Nummer eins. Ne? Wenn man gut ist, macht das natürlich umso mehr Spaß. Und wir Leistungssportler sind ja auch quasi dazu erzogen, ich gebe ganz viel in die Waagschale und wenn ich auf dem Treppchen stehe, ist das für mich dieses ganz starke Feedback zurück, du hast alles richtig gemacht.
Jetzt als du gerade diese Geschichte erzählst, es gibt ja einfach so viele schöne Geschichten von dir. Ich meine, wir reden auch hier ja von rund 20 Jahre Leistungssport, auf die du schon zurückblicken darfst. Die Geschichten, die ich so tatsächlich noch sehr, sehr präsent mit dir verbinde, ist zum Beispiel einmal diese Geschichte kurz vor der EM in Berlin mit diesem Autounfall und danach hast du trotzdem noch Silber geholt oder halt auch, du hast es gerade schon gesagt, dein Comeback überhaupt nach dieser Schwangerschaft mit den Zwillingen. Ich glaube, jede Mama und jeder Papa weiß, wie sehr sich das Leben mit Kindern grundsätzlich ändert und das meine ich total wertfrei. Aber sag mal selber, was waren denn für dich so Momente, auf die du wohl ein Leben lang stolz sein wirst?
Also worüber ich immer stolz sein werde, war der deutsche Meistertitel mit meinen Kindern im Bauch. Also als ich im fünften Monat Deutscher Meister wurde mit 18,5 Meter, darauf bin ich mega stolz. Ich meine, da war auch ein bisschen Glück mit dabei. Das war wirklich so, wo ich so dachte, guck mal Welt, das geht auch.
Ja.
Und das war reine Disziplin und Motivation und Arbeit, also wirklich schwere Arbeit und natürlich auch Vertrauen von meinem Trainer, dass ich dachte, okay, du musst einschätzen, wie viel geht und wie viel nicht geht. Und dass dann der Deutsche Meistertitel rausgekommen ist, da war ich mega stolz drauf. Und worüber ich noch stolzer war, bin und immer sein werde, ist, dass unsere Kinder ein Dreivierteljahr auf der Welt waren. Ich vorher noch den Autounfall, den nehme ich gar nicht mehr so bewusst wahr. Die haben die Medien mehr ausgeschlachtet. Ich hatte Gott sei Dank ein sehr gutes Auto, das mich sehr gut geschützt hat. Ich hatte wirklich Glück, wirklich viel Glück und eben auch ein gutes Fahrzeug, was mich geschützt hat. Und habe dann trotzdem die Silbermedaille gewonnen.
Ja.
Das ist zum Beispiel sowas, das finde ich total klasse. Oder eben auch das Jahr dann drauf, dass ich Dritter bei der WM geworden bin. Trotz Zwillingen zu Hause, trotz Einschränkungen. Ich meine, Schlafdefizit und so weiter und so fort. Man muss sich ständig von seinen Kindern verabschieden, weil wenn ich mit ins ist natürlich die Regeneration und die Erholung nicht die, wie wenn ich in den Trainingslager ohne meine Familie fahre. Ich meine, das ist ja logisch. Aber wenn man sich halt ständig von seiner Familie trennen muss, ist auch nicht schön. Also so diese ganzen Schwierigkeiten, die einfach als Elternteil dann auf einen zukommen, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Also wenn wir 2 Wochen nach Zypern ins Trainingslager geflogen sind, da war nicht mal schnell nach Hause fahren und gucken, ob die Hütte noch steht und alle noch leben, sondern da musste ich mich einfach darauf verlassen, dass mein Mann das gewuppt kriegt und wenn ich wiederkomme, das Haus noch steht und die Kinder noch leben, mein Mann noch lebt und man jetzt nicht so, ne, die nur noch Dosenfutter zu sich hinnehmen, sondern sich trotzdem gesund ernähren und so Sachen. Also da hat man vorher, glaube ich, gar nicht so drüber nachgedacht. Und dass diese Leistungen dann trotzdem noch gekommen sind, das war für mich auch so dieser Mutmacher für alle anderen Eltern auch, die jungen Eltern geworden sind, die sich überlegt haben, oh, ich studiere jetzt und oh weh, des Studiums schwanger, was mache ich? Denen zu zeigen, ey Leute, das geht trotzdem. Ja. Es geht trotzdem, natürlich ist das schwer. Natürlich ist das viel anstrengender, als wenn man ohne Kinder oder ohne Familie, auf die man Rücksicht nehmen muss, seinen Job, sein Studium, seine Ausbildung oder was auch immer durchführen möchte, adäquat. Ich meine, das möchte jeder. Niemand geht irgendwo hin, damit er da ist. Also die wenigsten, unterstelle ich jetzt mal. Die meisten wollen ja trotzdem gute Leistungen erbringen, um sich so auch selber ihren Weg bahnen zu können. Und wenn man dann ein Kind bekommt, schreckt das doch viele zurück. Und das war für mich einfach zu zeigen, ein Kind kann jeder. 2 ist schon mal eine Herausforderung, das dann noch mit Leistungssport in Verbindung zu setzen und alle 3 Faktoren, also Beziehung, Beziehung zu Kindern und die Beziehung zum Leistungssport steht erfolgreich, international, weltweit. Das war für mich so dieses, deswegen wollte ich unbedingt ganz schnell wieder anfangen.
Total schön, hast du auch, ja. Echt mega berührend
jetzt zusammengefasst. Naja, ich möchte einfach die Leute da mit ins Boot holen und ihnen zeigen, die wenigsten gehen geradeaus durchs Leben. Die wenigsten sagen, okay, ich mache mein Abi, dann gehe ich studieren, dann finde ich einen Job und dann bin ich happy. Die meisten sagen dann so, ach komm, ich mache aus einer Realschule, dann machen sie eine Ausbildung, dann stellen sie fest, oh wisst ihr, eigentlich, wenn ich noch eine Schippe drauflege, das traue ich mir zu, das kann ich, dann kann ich vielleicht noch irgendwas studieren oder einen gehobenen Dienst machen oder. Genug Möglichkeiten mittlerweile, Gott sei Dank. Und dann gehe ich meinen Schritt weiter. Man traut sich vielleicht nur nicht immer, aber bei mir war auch, manchmal gehört ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Ich war schwanger mit den Kindern und hatte mich vorher für mein Fachabi angemeldet, weil ich dachte, komm, über die Wintersaison kannst du das Fachabi nachholen. Da wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht, dass ich schwanger bin. So. Und habe sozusagen während der Schwangerschaft mein Fachabi nachgeholt. Und habe 2 Wochen vor Entbindung meine letzte Prüfung geschrieben.
Respekt.
Und habe mein Fachabi bestanden und ich wollte soziale Arbeit und Pädagogik, habe ich dann angefangen zu studieren. Und habe in dem Fach auch ziemlich gut abgeschnitten mit 1,3, trotz 2 Wochen vor Entbindung. Also das geht auch. Na, ich meine, ich musste dann das Studium wieder sein lassen, weil Kinder, Sport und Studium und nebenbei noch ein bisschen Mensch sein, also bei mir funktionierte das nicht. Weil ich war dann ein bisschen im Sport und ein bisschen im Studium und ein bisschen bei den Kindern. Und für mich war gar keine Zeit mehr, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, so funktionierst du nur noch. Und wenn man nur noch funktioniert, wo bleibt dann das Leben? Weil wir haben nur das eine Leben, wir haben kein Probeleben. Und das war dann für mich so der Punkt, wo ich mich entscheiden muss, musste, was mache ich, was möchte ich, und habe mich dann schweren Herzens gegen das Studium entschieden, weil es halt einfach auch für mich zu viel war. Ich krieg zwar viel gewuppt, aber das war dann einfach auch zu viel. Aber das muss man auch einsehen. Man muss auch feststellen, okay, den Weg kann ich so nicht gehen, das überfordert mich einfach, und das darf man auch zugeben und das darf man auch sagen können. Obwohl es immer noch Leute gibt, die nicht verstanden haben, warum ich jetzt mein Studium abgebrochen habe, weil ich einfach gesagt habe, ja, weil ich dann für mich, ich hatte keine Kapazität mehr, ich hatte nichts mehr zum Puffern. Und in dem ersten Semester war ich nur damit beschäftigt, Kindergarten, Training, Studium. Also ich war nur noch damit beschäftigt, alle Termine abzuklappern. Aber ich war überhaupt nicht mehr, also um 10 war dann irgendwann Feierabend abends, da bin ich umgefallen, wo andere sich dann eben hinsetzen und noch gelernt haben. Und das habe ich dann eben genau gemerkt.
Was meinst du, wie hat dich der Leistungssport da auch geprägt? Also jetzt in allem, was du gerade so erzählt hast, gerade auch im Hinblick auf Aufbau von Selbstvertrauen, aber halt auch dieses Abwägen und achtsam sein mit sich, so wie du das gerade halt auch so schön beschrieben hast, und trotzdem so für seinen Weg zu stehen. Meinst du, da war der Leistungssport auch so eine Triebfeder, die dir das von klein auf halt irgendwie so mitgegeben hat? Oder wie glaubst du, ist diese Entwicklung gekommen?
Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne Dinge in Angriff nimmt und das durchführt bis zum bitteren Ende, also um zum Abschluss zu kommen. Ich mag nicht, wenn man irgendwelche Dinge anfängt und dann liegen lässt. Das ist nie so meine Art. Und ich mag auch gerne in Bewegung sein und gerne viele Dinge zu tun. Also ich bin der Typ, also abends mal anderthalb Stunden auf der Couch sitzen und einen Film gucken wird schwierig. Mhm. Also dass ich die anderthalb Stunden sitze. Mein Mann kann das ganz gut. Ich muss dann nebenbei noch nähen oder bügeln oder Wäsche oder irgendwas. Also so, ja, in der Leistungssport war, glaube ich, am Anfang förderlich, wenn man sich dann eher Dinge zutraut, weil man durch Training eben ja auch immer wieder Reize gesetzt bekommt, an die man sich neu rantrauen muss. Also ich muss halt auch mal ein Hürden-PC machen und auch mal rückwärts über eine Hürde gehen oder mal mit links Kugel stoßen oder was weiß ich, auch mal 200 Meter Steigerungsläufe machen, obwohl das so in erster Sicht gar nicht mit dem Kugelstoßen zu tun hat. Das gehört aber trotzdem zu allgemeinem Training mit dazu in der Aufbausaison. Ne? Und da traut man sich vielleicht doch mal eher Dinge zu, als wenn man jetzt im gewohnten Alltagsleben mit abgucken, was machen die Leute um mich drumherum. Okay, ich gehe zur Schule, okay, ich mache eine Ausbildung, okay, ich gehe dann arbeiten. Doch ein bisschen zurückhaltender ist. Nachteilig ist natürlich beim Leistungssport dann, wenn man sich was in den Kopf gesetzt hat, will man das dann auch unbedingt zu Ende bringen.
Ja.
Und dann will man das auch gut zu Ende bringen. Und wenn dann so viele Faktoren reinspielen, die einfach es nicht zulassen, da kann man so viel in die Waagschale legen, wie man möchte. Es ist, was weiß ich, es scheitert an der Zeit oder keine Ahnung. Dann ist man demoralisiert. Man fällt erstmal so in ein Loch rein, weil man sagt, jetzt habe ich das nicht zu Ende gebracht. Bringe ich nicht mehr die Leistung, die man von mir erwartet hat oder die ich von mir erwartet habe, weil man auch als Sportler natürlich immer mehr von sich selber erwartet und das dann vom Umfeld natürlich auch gespiegelt bekommt, dass man immer diesen Leistungsdruck dann hat. Also das hat alles sein Für und Wider.
Ein Mensch, der dich und deine Karriere ja ganz entscheidend mitgeprägt hat, ist dein Trainer Sven Lang. Was glaubst du so selber? Was macht euch als Duo so stark? Warum harmoniert ihr so gut?
Weil wir unsere Charaktereigenschaften gegenseitig sehr schätzen und uns vertrauen. Weil wir miteinander kommunizieren und nicht einer dem anderen einen Monolog hält. Und ich glaube, weil wir auch oft Trainingspläne absprechen. Also es ist jetzt nicht so, dass der Trainer sich hinsetzt und sagt, du machst jetzt das, das und ich stehe da und sage, okay. Sondern ich hinterfrage dann und er erklärt mir und wir stellen dann zum Beispiel fest, okay, das ist jetzt für mein Körpergewicht zum Beispiel und meinen zu kleinen Knien kontraproduktiv, wenn ich diese Übung ausführe. Ich nehme lieber einen Kompromiss und mache eine andere Übung dafür, um zum Beispiel die Knie zu schonen. Ich glaube schon, er hat ein wahnsinnig gutes Auge. Also technisch macht ihm keiner was vor. Ich denke, das sind Punkte, die uns so erfolgreich gemacht haben.
Ja, auch einfach über diese lange Zeit. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Also schon sehr besonders bei euch, auf jeden Fall. Wenn du dich so an deine Anfänge als ganz junge Kugelstoßerin erinnerst, gibt es da irgendwas, was du deinem jüngeren Ich so mit auf den Weg geben wollen würdest, so aus der Perspektive von heute mit der ganzen Erfahrung?
Ja, ich hätte mir gewünscht, nicht ganz so naiv gewesen zu sein.
Wo warst du naiv?
Oh ja, ich war viele Jahre naiv. Ich habe Sport gemacht, weil mir der Sport Spaß gemacht hat und habe nicht im geringsten daran gedacht, Wettkämpfe international zu bestreiten oder irgend sowas. Mhm. Also ich habe wirklich, es ging nur darum, Sport zu machen, der mir Spaß macht und besser zu sein als jemand anderes. Aber dass ich mal zu einer Weltmeisterschaft fahre, zu Olympischen Spielen, das war damals, da brauchte ich überhaupt gar nicht, das war für mich so weit, das war für mich, hatte ich überhaupt gar nicht im Hinterkopf so. Ich habe einfach nur Sport gemacht, der mir Spaß gemacht hat und habe mich da sehr auf meinen damaligen Trainer verlassen, der mich da hat ein bisschen ins Messer laufen lassen, um es vorsichtig anzureißen. Und ich habe viele Jahre Sport gemacht und im Jahr vielleicht 5 Wettkämpfe gehabt, unter anderem dann die WM oder EM oder irgend sowas. Und ansonsten hatte ich keinen Kontakt groß mit anderen Sportlern oder irgendwie, weil er ein Stück weit zurückgehalten hat. Mhm. Das würde ich wünschen, dass die jungen Leute auf jeden Fall den Kontakt zu anderen nicht scheuen. Und gemeinsam macht Sport grundsätzlich mehr Spaß als alleine. Und sich abzusondern war noch nie so, also außer man ist jetzt der Typ, der immer gern alleine ist und gerne auch alleine im Trainingslager ist, um auf sich selber zu konzentrieren. Aber wenn man jetzt so ein eher aktiver Mensch ist, der gerne sich auch mit den anderen austauscht, mal eine Runde Karten spielt oder irgendwie, was weiß ich, in Kienbaum am Seeabend sitzt und ein bisschen blöd rumlabern möchte, sollte man das tunlichst nicht tun. Also, sondern sich darauf einlassen und Spaß dran haben und die Zeit genießen, die man einfach zusammen hat, egal ob es jetzt im harten Training ist oder in der Regenerationszeit. Und dass es eben auch wichtig ist, die Schule nicht zu vernachlässigen, was eben auch nicht immer so leicht ist. Wenn es halt im Training gut läuft, da ist man ganz schnell so, am Sport läuft ja, da brauche ich jetzt in der Schule nicht so Augenmerk drauflegen, dann irgendwie hin. Nee, Schule ist mindestens genauso wichtig, weniger wichtiger als der Erfolg im Sport. Das sind so Sachen, die weiß man aber erst hinterher.
Ja.
Und da kann vorher erzählen, wer möchte, man glaubt demjenigen eh nicht. Wenn ich hatte das große Glück, oder Glück ist immer relativ zu sehen. Ich hatte am Anfang meiner Karriere ziemliche Schicksalsschläge. Ich hatte 5 Fuß-OPs gleich am Anfang meiner Karriere.
Okay.
Ich bin zu einer WM gefahren. Mein alter Trainer hatte da wohl verpasst, den Antrag bei der Schule zu stellen, weil das genau 2 Tage oder 1 Tag vor meiner Realschulprüfung war. Und bin nach Italien zum Wettkampf gefahren, bin dort 3. geworden, bin an dem Abend wieder nach Hause gefahren und habe am nächsten Tag Prüfung gehabt. Und die Medaille wurde mir per Post nach Hause geschickt. Das war mein erster internationaler Wettkampf. So im Nachhinein betrachtet, unheimlich schade, dass ich das nicht genießt, Blut lecken konnte, um zu sagen, okay, Schaka, ich mache da weiter, ich will da weiter dran sein. Sondern so, die macht das schon, jetzt ist erstmal Schule und morgens wieder Sport. Und übermorgen ist das, dass das so abgetan wurde. Das fand ich im Nachhinein sehr schade. Was mir dann wieder, wie gesagt, zugute kam oder mich fürs Leben geprägt hat, waren diese 5 Fußoperationen, wo ich mich in der Zeit über 2 Jahre natürlich gefragt habe, warum werde ich so bestraft? Was habe ich gemacht, dass ich so bestraft werde, mit solchen Schmerzen zu müssen? Also ich hatte mit während der OP aufwachen, mit Fäden im Fuß vergessen, mit die Platte ist gebrochen, ich hätte sie angeblich gebrochen, mit Schmerzmittel vergessen zu geben nach der Operation, nachdem mir der Knochen angesägt wurde und so. Also ich habe fast alles mitgemacht, was man so nicht erleben möchte während einer OP. Und habe mich damals wirklich gefragt, so ein schlechter Mensch kannst du doch gar nicht sein, dass du das alles ertragen musst. Das war aber sehr gut für mich, weil mir gezeigt hat, wie schnell der Sport vergänglich ist und dass du dich eben nicht nur auf den Leistungssport verlassen kannst, sondern dir auf jeden Fall ein zweites Standbein bauen musst. Und habe eine Ausbildung gemacht, habe ich Gott sei Dank gut bekommen, eine 2-jährige Ausbildung zum Verwaltungswirt. Darauf lässt sich aufbauen in der Zukunft und bin dann durch das Glück, dass ich dann wieder nach Sachsen gezogen bin, zur Bundeswehr gekommen, eben jetzt auch bis heute viele Jahre unterstützt und gefördert hat. Und konnte mich dadurch rein sportlich auf mein Tätigkeitsfeld konzentrieren.
Ja.
Das war halt wirklich cool. Aber das war so die Demut, die ich gebraucht habe persönlich, um sich nicht nur darauf zu verlassen und das eben durch zwar harte Schule, aber dadurch eben gelernt zu haben. Und jetzt bin ich Gott froh darüber.
Ja, voll toll, dass du das so sehen kannst, dass man aus diesen harten Schlägen auch echt immer was Gutes so ziehen kannst. Das sehr, sehr schön auf jeden Fall. Du bist ja auch bekannt als ein Mensch, der seine Meinung immer gerne nach außen trägt, sei es jetzt in Bezug auf den Umgang mit Doping, das haben wir gerade auch schon ganz kurz angeschnitten, oder auch den Stellenwert der Leichtathletik allgemein, um nur so ein paar Beispiele anzuschneiden. Aber ist das eine Rolle, die du auch selber aktiv gesucht hast, oder hat die Rolle eher dich gefunden? Wie würdest du das einschätzen?
Ich würde eher sagen, die Rolle hat mich gefunden. Ich bin da irgendwie ein Stück weit reingewachsen. Ich bin ein ganz starker Verfechter für Gerechtigkeit und fairen Umgang. Und leider Gottes ist da manchmal das Herz auf der Zunge und rutscht schneller raus, als es vom Nachkommt. Was grundsätzlich ja nicht verkehrt ist, mir aber manchmal den Weg schwerer gemacht hat, als er vielleicht hätte sein müssen. Da muss ich noch etwas an meiner Diplomatie arbeiten.
Ich fand das immer sehr bereichernd. Also.
Das Schöne oder das Schlechte ist eben, wenn man Leistung bringt, darf man eben auch seinen Mund aufmachen. Wer keine Leistung bringt, hat grundsätzlich erstmal nicht das Recht, sich über irgendwas, egal ob eher negativ als positiv auszulassen, also um irgendwelche Fehlsituationen anzusprechen. Ich bin so grundsätzlich der Meinung, wenn man nicht weiß, was man falsch macht, kann man den Fehler auch nicht abstellen. Ja, also so bin ich groß und man muss eben miteinander kommunizieren und sagen, okay, das ist super gut gelaufen, das könnte man besser machen, damit man überhaupt eine Möglichkeit hat. Und wenn sich eben auch keiner traut, mehr was zu sagen, weil man eben Angst hat vor Diskreditierung oder durch eben Abstrafung oder sonst irgendwas, trauen sich natürlich die jungen Leute immer weniger, irgendwas zu sagen. Und das, finde ich, ist der falsche Weg. Also wie soll sich eine Gesellschaft, ist ein Vorbild jeder für jeden. Und da muss man eben auch mal negative Sachen ansprechen oder auch mal sagen, oh, das ist überhaupt nicht toll gelaufen. Oder ich habe ein ganz tolles Feedback, zum Beispiel, als wir nach den Totenspielen in London, glaube ich, war die Frau von der Leyen Ministerin, glaube ich, Verteidigungsministerin, ja, kann das sein? Weil es kann immer genauso. Und dann haben wir für die Olympioniken wird dann immer ein Empfang in Berlin gemacht mit eben der Verteidigungsministerin. Und damals war sie da und hat uns begrüßt und beglückwünscht und ist dann zu jedem Tisch gegangen, wo die Sportler standen und hat die Sportler gefragt, was würdet ihr besser machen, was würdet ihr schlechter oder was findet ihr ist gut gelaufen und hat sich Dinge aufgeschrieben und hat diese tatsächlich umgesetzt. Und das fand ich ein total tolles Beispiel, auch von einem Politiker oder von einer Politikerin, dass sie sich die Zeit wirklich genommen hat und gesagt hat, okay, wo können wir die Sportler noch besser unterstützen? Wie können wir noch mehr den Rücken frei halten? Und was haben wir an Kapazitäten? Und können wir dadurch den Sportlern das noch mehr erleichtern, befreien? Oder zum Beispiel, dass man jetzt, wenn man in der Bundeswehr ist, wenn man Sportsoldat ist, dass man eben nebenbei studieren darf. Das gibt's noch nicht so lang. Oder dass man eine Ausbildung machen kann, wenn es eine Firma gibt, die sagt, okay, du gehst eben nur 3 oder 4 Stunden am Tag arbeiten und die restliche Zeit gebe ich dir, um Sport machen zu können. Oder eben 2018 bei der EM, dass dann eben kein politischer Vertreter, egal wer, zu den Europameisterschaften nach Berlin kommt, obwohl das nur 10 Minuten von der Arbeitsstätte entfernt war. Nach Rio fliegen ging aber. Naja. Und da wurde ich böse angeguckt und von ganz vielen so, wie kannst du sowas sagen und wie kannst du denn darüber sprechen und um Gottes Willen, du böse, böse, böse. Ich dachte, naja, aber einfach mal um die Gleichsetzung des Sportes. Der eine Sport, der wird gehypt, da geht es um Millionen, Milliarden. Und der andere Sport, der so viele Leute auffängt, der die Leute zum motiviert, Sport zu treiben und sei es einfach nur hobbymäßig, damit man sich bewegt. Aber jeder, der sich bewegt, da hat man doch schon gewonnen. Also, ne, unsere Gesellschaft, durch Corona sind wir noch mehr eingeschränkt und geht nun mal nicht jeder joggen. Es kann auch nicht jeder joggen gehen, um Gottes Willen, da wären die Wälder voll. Ne? Aber so, dass man dann sich hinstellt und sagt, nee, also das ist die Aufmerksamkeit können wir da so einer breiten Sparte nicht geben. Das finde ich schade. Und wenn man dann darüber spricht, ist man auch noch der Böse.
Gebe ich dir recht.
Finde ich schade.
Also, wie gesagt, ich fand es immer gut, dass du das gesagt hast und hoffe, das wirst du auch weiterhin so tun, auch wenn du dich irgendwann nicht mehr als aktive Leistungssportlerin siehst, weil jetzt sind wir ja schon mittendrin im Prinzip in deiner letzten Saison des Leistungssports. Wie gehst du das jetzt an, diese nächsten Wettkämpfe? Wie immer? Oder habt ihr da, also du und Sven, gemeinsam nochmal an neuen Stellschrauben gedreht?
Naja, durch die Impferei und durch Corona ist natürlich viel verschoben und schwieriger geworden. Ich habe meinen Impfstoff erst ab diesem Jahr. In der Zeit oder vorher konnte ich eben nicht mit dem Trainingslager fahren. weil ich eben meinen Impfstatus noch nicht oder den Impfstatus noch nicht erfüllt hatte. Jetzt geht das Gott sei Dank. Jetzt kann ich auch mit in Trainingslager gehen und mich nochmal voll darauf fokussieren. Und wir gehen jetzt nochmal 1,5 Wochen nach Kienbaum. Da arbeiten wir natürlich nochmal richtig und feilen sehr an der Technik, die jetzt einfach die letzte Zeit ein bisschen geschliffen oder nicht geschliffen wurde. Und ich denke, wenn man da noch ein bisschen Zeit hat für Regeneration, ist eben einfach was anderes, als wenn die Family mit dabei ist und man sich dann nebenbei auch noch drum kümmert. Ja, und an die Wettkämpfe gehe ich mit wesentlich mehr Spaß. Also ich habe nicht mehr diesen Druck. Ich muss unbedingt, ich möchte. Also das ist nicht die Frage. Ich bin hochmotiviert und ich habe auch Spaß und ich reg mich auch trotzdem noch auf. Selbst nach so vielen Jahren ist es so, dass ich da nicht tiefenentspannt hingehe. Aber es ist mehr ein freudiges Ereignis. So, okay, zu wissen, da wirst du jetzt nie wieder hinfahren, weil du machst dann keinen Sport mehr, wenn es das wieder stattfindet. Maximal als Zuschauer, aber nicht mehr als Akteur. Aber wie schön das ist, im Ring zu stehen, das Publikum anzufeuern, dass sie wiederum die Sportler anfeuern, ne? Dieses, ja. Dass dieses alte, auch wieder dieses Publikum ist dann nur mal der 12. Mann, egal in welchem Sport. Mhm. Und das macht schon Spaß. Und das ist auch das, wofür ich so viele Jahre die Leidenschaft gelebt habe.
Ja, das glaube ich. Das ist auch echt schön. Wie möchtest du denn selber, dass die Leichtathletikwelt dich als Mensch, aber auch als Athletin so in Erinnerung behält?
Ach ja, weißt du was? Also ich hoffe, dass ich meine Aufgabe dahingehend ganz gut erledigt habe, dass mich viele als positiv herzlichen Menschen in Erinnerung behalten, die motiviert ist und immer ihr Bestmögliches gegeben hat und gezeigt hat. Dass die Menschen auch wissen oder in Erinnerung behalten, dass ich auch mal meine Meinung äußere, auch wenn die mal nicht angenehm ist. Dass man mit mir aber grundsätzlich konstruktiv diskutieren kann und ich jetzt nicht immer mich hinstelle und sage, nein, das ist so, weil ich der Überzeugung bin, sondern wenn man gute Argumente hat, mich natürlich auch zu einer anderen Ansicht ansprechen kann und einfach sagen kann, denkst du mal danach und sich dann meine Meinung vielleicht auch ändert. Dass die Menschen mich als Vorbild vielleicht auch ein Stück weit ansehen und sagen, Mensch, die hat so viel geschafft, obwohl sie so viele, was weiß ich, 6-Fuß-OPs, 2-Knie-OPs mit ihrer Schulter und trotzdem und immer gute Laune und hat sich für jeden Zeit genommen, hat Autogrammwünsche erfüllt, hat Fotos gemacht und so weiter, dass ich ein Sportler zum Anfassen war und bin. Das möchte ich dann bei den Menschen im Kopf, dass es hoffentlich noch ganz viele Sportler gibt, die genauso menschennah sind und die Leute im Stadion mit in den Wettkampf nimmt und diese Begeisterung für unseren Sport weiter mit Leben füllt.
Oh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die das genauso unterschreiben würden. Hast du denn einen Wunsch so für die Zukunft, wenn du so den Blick vorauswirfst auf all das, was jetzt kommen darf?
Ach, ich wünsche mir, dass der Leistungssport wieder attraktiver wird, auch zum Beispiel in Bezug auf Bezahlung für die jüngeren Athleten, dass sich das für die Leistungssportler wieder lohnt, ihren Körper, ihre Zeit hinzuhalten, was jetzt so in der letzten Zeit nicht mehr ganz so gut, auch durch Corona geschuldet natürlich, aber dass man auch wieder einen Anreiz hat, weil der Anreiz zu sagen, okay, ich kann davon einmal in den Urlaub fliegen oder ich kann mir davon ein teures Auto leisten, ist heute nicht mehr zeitgerecht, würde ich jetzt mal behaupten. Sondern dass man eben nicht nur wie im Ballsport die Leute lockt, dass man das eben auch in den anderen Sportarten wieder mehr forciert, dass die Sportler auch mehr als nur davon leben können, sondern vielleicht sich auch ein Polster anschaffen können für die Zeit nach dem Sport oder nach der Arbeitswelt, nach der Arbeitszeit. Ich wünsche mir ein gutes Ankommen nach meinem Sport im Job und noch ganz viele Leute zum Sport motivieren zu können.
Das ist ein schöner Wunsch, definitiv. Bevor wir uns gleich schon wieder verabschieden dürfen, habe ich dir noch ein paar Fragen aus unserer Community mitgebracht. Da stellen wir ja auch immer auf Instagram die Möglichkeit für unsere User, dir halt persönlich noch ein paar Fragen zu schicken. Und da sind auch immer wieder schöne Fragen. Und ich habe mir 3 Stück jetzt rausgepickt und würde gerne mit der Frage von Katrin starten. Wir haben die im bisschen schon angeschnitten, aber Katrin würde gerne wissen, was dein schönster Sportmoment ist. Oder war?
Mein schönster Sportmoment war 2015 im Ring vor meinem 3. Versuch bei der Weltmeisterschaft. Weil ich, als ich in den Ring gegangen bin, wusste, dass ich mit dem Stoß Weltmeister werde.
Ah ja, voll schön.
Also ich bin zwar nur ganz knapp mit 7 Zentimetern Vorsprung Weltmeister geworden,
Aber ich wusste es in dem Moment und meine Konkurrentin wusste es auch, die dann Zweite geworden ist. Und das war so ein wahnsinns toller Moment, an den ich mich auch immer wieder gerne zurückerinnere und mir auch immer wieder Gänsehaut versorgt, weil das einfach so ein wahnsinns krasser Moment war, weil ich so motiviert und überzeugt davon war, dass das das Richtige ist, was ich jetzt tue, mit Leidenschaft und Leistung. Es war ein unheimlich geiler Moment.
Ja, das glaube ich. Allein wenn du es erzählst, habe ich Gänsehaut. Von den 7 Zentimetern, die habe ich total verdrängt. Das spricht, glaube ich, niemand drüber. Jana-Sophie würde gerne wissen, was ist dein Wettkampfritual?
Mein Wettkampfritual ist grundsätzlich, dass ich am Abend vorher ein Bier trinke. Dass ich dann vor dem Wettkampf, muss ich duschen gehen, mit Haare.
Okay.
Dass ich versuche, das Publikum mit ins Wettkampf zu nehmen.
Mhm.
Also das ist zum Beispiel wichtig, das brauche ich für meinen Sport. Da macht mir mein Sport noch viel mehr Spaß, wenn das Publikum da ist und die Sportler unterstützt, anklatscht und diese Leidenschaft sozusagen hin und her schwappt, wie auch immer man das sagen möchte. Also wenn man die Begeisterung vom Sportler auf das Publikum überschwappt und dann zurückkommt. Das sind magische Momente.
Ja, das glaube ich. Und die letzte Frage kommt von Michi. Werden deine Krümel in deine Fußstapfen treten?
Ich weiß nicht, ob die so große Füße bekommen wie ich. Das müssen sie selber entscheiden. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Tochter irgendwann auch mal irgendeinen Sport ausführen wird, da sie sehr körperbewusst ist und ein gutes Feeling hat. Unser Sohn ist eher, der guckt eher sich die Welt an und unterscheidet die Welt, was weiß ich, im Flug sieht er eine Gans oder eine Ente ist, was da fliegt, wo unsere Tochter sagt Vogel.
Ja.
Unser Sohn sagt, nee, das ist eine Gans.
Spannend.
Ob sie Sport machen wollen oder nicht, sollen sie selber entscheiden. Wir werden sie natürlich ranführen. Und ob sie dann in die Fußstapfen treten wollen, ist natürlich auch sehr schwer, weil sie dann immer mit mir verglichen werden und immer heißt, na, deine Mutti ist auch Weltmeister geworden, jetzt stell dich mal so an. Ich weiß nicht, ob das immer so einfach ist, egal in welchem Sport.
Wir lassen uns einfach überraschen und schauen mal, wohin die Reise der Krümel, die mit Sicherheit gar keine Krümel mehr sind, noch so
führen. Das sind schon ganz schön große Krümel.
Christina, es war ein wunderschönes Gespräch. Ich danke dir so sehr für diese Zeit und deine ganze Inspiration und deine starken Worte. Vielen lieben Dank. Alles Gute für deine Zukunft.
Ja, danke schön. Danke.